IT bietet einfach für Menschen mit Behinderung unglaubliche Chancen.
Damit habe ich mich noch nie beschäftigt.
Ich bin einerseits selbstständiger Berater.
Ich bin Unternehmensberater für Mitarbeiter- und Kundenbindung.
Barrierefreie IT und ein inklusiver Ansatz im Unternehmen kann dazu führen, dass man wirklich Gewinn bringt, Menschen mit Behinderung auch im eigenen Unternehmen beschäftigen kann.
Werte und Wandel, der Podcast zum Thema inklusives Management in Unternehmen.
Herzlich willkommen bei unserem Podcast Werte und Wandel. Heute geht es um das Thema Beschaffung und Vergabe barrierefreier IT-Dienstleistungen. Diesmal mit dem Schwerpunkt Angebotsbewertung, Kompetenz und Qualitätssicherung. Und meine Gesprächspartnerin diesmal ist Steffi Hammerich vom Norddeutschen Rundfunk. Und magst du kurz, bevor wir einsteigen mit den Fragen, etwas nochmal kurz zu deiner Person sagen?
Ja, hallo Detlef. Vielen Dank, dass ich nochmal dabei sein darf. Ich war ja bei einer Folge schon mal zu Gast bei euch. Und ja, ich bin Steffi Hammerich, bin 45 und IT-Projektleiterin beim Norddeutschen Rundfunk, arbeite dort seit 2019 und betreue dort so den kompletten Ablauf von den Projekten, von der ersten Planung über dann Beschaffungsverfahren in der Umsetzung und Veränderungsprozesse, Schulung, Mitbestimmung und bis es dann irgendwann eingeführt werden kann und in den Betrieb geht. Ja, und in diesem Kontext ist natürlich das Thema Beschaffung von IT auch immer ein wichtiger Knackpunkt oder eine wichtige Weggabelung. Und ja, darüber reden wir jetzt halt noch ein bisschen.
Okay, vielen Dank. Dann können wir ja einsteigen. Woran erkennt ihr das? Ne, das in Angeboten, ob ein Dienstleister tatsächlich schon Kompetenz in der Barrierefreiheit mitbringt?
Also hilfreich ist es, wenn ein Dienstleister von sich aus jetzt für uns nachvollziehbare Nachweise beifügt. Also die Bieter lesen ja irgendwie das Leistungsverzeichnis oder Leistungsbeschreibung und sehen halt, dass das als Anforderung mit da drin steht. Und wäre natürlich toll, wenn man irgendwie von den Beratern oder von den Personen, die dann irgendwie an einem Projekt teilnehmen, dass man dort Zertifikate bekommt. Also ich habe jetzt mal auch in dem Zusammenhang ja mal gegoogelt, von irgendwie so BIK oder IAAP-Zertifikate. Ich habe allerdings noch keins bekommen, aber es wäre was, wo ich eine Bewertung jetzt erstmal erhöhen würde. Ich weiß natürlich nicht, ob jetzt eine Firma, die so ein Zertifikat liefert, schon automatisch dadurch gute Leistung abliefern würde, also was die Aussagefähigkeit solcher Zertifikate ist. Also fällt dir da spontan was ein? Also kannst du das einordnen?
Wenn die so ein IAAP-Zertifikat schon mitbringen, dann haben die sich auf jeden Fall intern schon sehr mit dem Thema beschäftigt und mussten schon eine entsprechende Prüfung ablegen. Dieses IAAP-Zertifikat bekommt man nur aufgrund einer Prüfung. Und dieses BIC-Zertifikat, das ist tatsächlich nur für, jetzt sagen wir mal, zum Beispiel eine Agentur. Ne? Und die hat eine Webseite gemacht und die hat sich zertifizieren lassen. Das heißt, zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall haben die sich sehr mit Barrierefreiheit beschäftigt und haben es tatsächlich geschafft, diese Webseite oder den Auftritt oder die Anwendung, je nachdem, was es ist, dann wirklich barrierefrei zu bauen. Das lässt auf jeden Fall schon Rückschlüsse auf Barrierefreiheit oder Kompetenz in gewisser Weise zu. Ist aber immer die Frage, wie alt ist das Zertifikat? Ne? Also ja. Deswegen bin ich eigentlich immer dafür, wenn schon so ein Siegel mit auf einer Webseite ist, bitte mit Datum, weil manchmal ist das schon 5 Jahre alt und dann kann es durchaus sein, also gerade in der IT ist die Fluktuation groß bei den Leuten, dass die Kompetenz gar nicht mehr mit im Hause sitzt. Ne? Das ist dann immer das Risiko. Aber meine Frage zielte auch darauf ab, so ein bisschen, gibt es Indizien? Kann man das auch zwischen den Zeilen lesen?
Ja, also wenn man jetzt diese Nachweise jetzt nicht bekommt so und ich habe schon von Firmen zum Beispiel firmeneigene Dokumente teilweise bekommen, also dass die selber festhalten, unsere Software kann in puncto Barrierefreiheit das und das. Das habe ich schon bekommen und ein Bieter hat auch schon meistens, wenn man in so einem Ausschreibungsverfahren ist, ist ja mal so eine Unternehmensdarstellung dabei und dann hatte ich ja schon mal, dass sie angegeben haben, sie haben einen eigenen Entwickler für Accessibility. Es war jetzt kein direkter Nachweis oder auch kein Zertifikat dabei, aber das war halt mit aufgeführt. Ja, wenn dann noch Bietergespräche stattfinden, dann kann man bei sowas natürlich nochmal nachhaken, um das besser einordnen zu können. Also ob da jetzt wirklich was hintersteckt oder ob die das so ein bisschen werbemäßig nur hingeschrieben haben.
Ja, das ist genau der Punkt. Wird das Thema Barrierefreiheit erwähnt und mit welcher Wichtigkeit wird es rübergebracht? Wenn dann geschrieben wird, haben wir uns auch um die Barrierefreiheit gekümmert und dann sonst nichts, dann weiß man, alles klar, das ist jetzt einfach nur, damit es da drin stehen soll, irgendwie mit reingebracht. Wenn aber wirklich geschrieben wird, wie du sagst, die haben einen eigenen Entwickler oder eine Entwicklerin, die wirklich mitmischt in der Entwicklung und die eine tragende Rolle hat, dann kann man auch davon ausgehen, dass sie sich weit, weit mehr mit dem Thema beschäftigt haben.
Ja, ist gut.
Aber was können IT-Dienstleister konkret tun, um ihre Barrierefreiheitskompetenz im Angebot überzeugend darzustellen? Ist ganz interessant. Ist auch ein bisschen das, worauf wir gerade schon gekommen sind. So, ne? Was macht das wirklich überzeugend? So, was sind für dich die Kriterien, die dich überzeugen?
Genau, also klar, ich bin natürlich immer dankbar, wenn Zertifikate kommen, ob es jetzt personenbezogen für einen Entwickler oder einen Designer ist oder auch wenn halt eine Software schon kommt mit einem BTV-2.0-Test, dann ist immer gut. Aber ansonsten finde ich es halt gut, wenn eine Firma dann im Angebot ein oder mehr Referenzprojekte auch gerne angibt, gerne dann nochmal in einer ähnlichen Branche, in der das Thema mit halt aufgeführt ist. Also das oft wird ja ein Referenzprojekt angegeben und ja, dann kann man halt vielleicht dann dort noch, wenn dann da drin steht und es wurde halt, ihr habt es gesagt, es wurde Barrierefreiheit mit umgesetzt, aber vielleicht in welchem Umfang, also es wurde dort mit BTV 2.0 umgesetzt, so zum Beispiel, also dass sie das hinbekommen haben in dem Projekt. Das fände ich hilfreich, um da noch weiter Sicherheit reinzubekommen, dass der Dienstleister das auch einfach hinbekommt.
Mhm. Ja, es muss einfach wirklich greifbar sein. Also das, was ich bei dir raushöre, irgendwie, sobald es wirklich greifbar ist als Kriterium, sobald du weißt, okay, BitV 2.0 sagt mir was, BitV-Test sagt mir was und das sind dann so entscheidende Kriterien.
Genau.
Nach der Vergabe beginnt ja bekanntlich die eigentliche Arbeit. Und wie kann Qualitätssicherung für Barrierefreiheit eben während der Umsetzung sinnvoll verankert werden?
Ja, ich habe das teilweise von, habe ich auch schon bei einem Aspekt ein bisschen mit benannt. Also ich finde halt gerade in der Designphase und da natürlich hauptsächlich jetzt, wenn man irgendwie individual Software entwickelt, dass man beim Design die relevanten Kriterien schon mit bedenkt und auch fest definiert. Und ja, wenn der Auftragnehmer jetzt irgendwie, also der Dienstleister jetzt keine Person hat, die das Thema so vertritt, also dann nehme ich tatsächlich auch oft die Rolle ein und ermahne sozusagen immer wieder dazu oder erinnere daran und so. Und dann ist es halt so, und das ist bei uns halt ein Regelablauf, dass halt die schwerbehinderten Vertretungen des eigenen Unternehmens auch frühzeitig und regelmäßig auch eingebunden sind in die Vorhaben, die umgesetzt werden. Wie häufig, wie eng, muss man sich ja natürlich immer so ein bisschen rantasten. Das finde ich ist noch eine wichtige Stellschraube. Und beim BTV-Test selbst, also wenn man dann da dran ist, machen wir es oft so, dass wir zwischendurch so kleine Zwischentests machen für einzelne Seiten schon mal oder für bestimmte Aspekte. Also das erst schon mal Tastatur, mache ich schon mal einen kleinen Zwischentest oder so. Und dann zum Schluss wird dann der große Test absolviert und dann wird es so ein bisschen zur Routine über die gesamte Projektlaufzeit und man merkt dann auch schon schneller, wenn etwas nicht okay ist und hat nicht so den Rückstau bis zum Ende des Projekts.
Ja, aber das habe ich gerade richtig rausgehört. Du testest auch selbst, ne? Also dass du das auch selbst ansiehst und dann mit der Tastatur mal durchtappst, sozusagen.
Ja, das mache ich auch, ja.
Super. Wie geht ihr denn mit Abweichungen um oder mit Mängeln in Bezug auf die Barrierefreiheit? Also wenn sich jetzt zum Beispiel jetzt im Zuge der Umsetzung tatsächlich sich massive Mängel zeigen, ne, und ihr seht die, ihr wollt die gerne behoben haben und der Dienstleister sagt irgendwie so, wir sehen hier kein Problem. Wie geht ihr damit um?
Also erstmal sollte man ja irgendwie versuchen rauszufinden, warum finden die das jetzt gar nicht so als Problem? Weil also es hat ja schon irgendwie eine Bewandtnis, dass es diese Anforderungen gibt und auch gab. Und also das sollte man schon versuchen mit dem Dienstleister zu besprechen. Also das habe ich bisher jetzt auch noch nicht erlebt, dass man so auf gar keinen gemeinsamen Nenner kam, weil das war eher einfach ein Zeitthema dann auch, ne? Also dass man das einfach auch noch hinkriegen muss. Und das war dann meistens der Deal so, dann machen wir es noch, aber dann brauchen wir noch ein bisschen oder so. Also ja, das war eher dann so der Punkt, dass sich das auf die Laufzeit des Projekts halt ausgewirkt hat. Ich hatte jetzt noch nicht das Problem, dass es so gar nichts wurde. Also
das Problem hattest du noch gar nicht, dass es gar nichts wurde am Ende, okay.
Nee.
Und sag mal, worauf beziehen sich denn die meisten Hürden, also die dann dazu führen, wir brauchen noch länger oder sowas. Welche Herausforderungen sind das?
Ja, also das ist tatsächlich eher bei so Stellen, wenn das Produkt eigentlich schon Features hat für Barrierefreiheit und man verlässt sich so ein bisschen drauf und dann macht man doch vielleicht noch irgendeine Anpassung für die Software, weil man es halt als Kunde doch ein bisschen anders haben möchte und dadurch passt dann wieder irgendwas nicht. Also solche Sachen sind es eigentlich eher, finde ich.
Ja, so Folgeerscheinungen, das kenne ich auch. Man schraubt an der einen Stelle und dann ist es an der anderen Stelle da nicht mehr so, wie man es vorher haben wollte.
Genau. Also ich meine, wir haben auch schon mal aufgedeckt, wo das eigentlich auch in der Standardversion alles funktionieren sollte mit dem Tabben und Vorlesen und so weiter. Und plötzlich ging es doch ganz woanders hin beim nächsten Drücken. Also da hat sich dann der Hersteller auch bei uns bedankt, so, hä, wie kann das denn sein? So kannst du dann auch sehen. Also das nehme ich auch wahr, dass die dann auch froh sind, wenn ein Kunde mit genau hinguckt. Und das meinte ich auch vorhin. Man ist manchmal so ein bisschen das Versuchskaninchen auch umgekehrt.
Das passiert dann.
Ja.
Solange das transparent ist, finde ich das auch gar kein Problem.
Genau. Ja, und ansonsten, also wenn es mir jetzt so gar nicht laufen würde, also ich habe ja schon meine Ansprechpartner bei uns intern, ist halt dann die Schwerbehindertenvertretung und da würde ich mir sonst einfach dann auch wünschen, da Verstärkung zu bekommen, weil es ja dann irgendwie doch die relevante Stelle, die da auch mehr Nachdruck verleihen kann.
Okay. Gibt es denn Best Practices, was sich bei euch irgendwie so besonders bewährt hat? Und du hast jetzt schon ein paar Beispiele genannt, das sind eigentlich schon fast die Best Practices, ne? Oder gibt es was darüber hinaus, was du als Best Practices siehst, so in euren Projekten?
Ob es best ist, weiß ich nicht. Ich finde, ich bin immer noch, ehrlich gesagt, viel am Erfahrungen sammeln. Ich finde, man lernt immer wieder was Neues und überlegt sich, oh, das kann ich beim nächsten Mal aber irgendwie besser oder einfacher doch hinkriegen. Also das merke ich schon, weil das ist ja auch so, ich habe jetzt nicht alle 3 Monate ein Beschaffungsverfahren. Also das ist ja auch nicht, dass man das so tagtäglich hat. Also jetzt nicht in dem Umfang, dass man wirklich eine neue Software mit Tests und so weiter hat. Das ist in Projekten, sie haben ja schon eine gewisse Laufzeit. Insofern ist da der Zyklus vielleicht ein bisschen länger. Ich finde, scheitern kann man eigentlich nur, wenn man das Thema schon so früh komplett ignoriert. Also wenn man halt wirklich beim Beschaffen es noch so wegdrückt, weil die Personalvertretung oder Schwerbehindertenvertretung, also die fragen früher oder später immer nach, was habt ihr denn da für ein System gekauft und wollen wissen, ob die Menschen das eben so nutzen können, wenn sie eine Beeinträchtigung haben. Wenn man es halt bei der Beschaffung noch nicht berücksichtigt, dann kann man da eigentlich nur scheitern oder sich große Probleme machen.
Das ist so die Kern-Best Practice eigentlich, ne? Sich so früh wie möglich um das Thema zu kümmern und sich wirklich auch Gedanken darum zu machen, was an welchen Stellen, welche Kriterien sind die wichtigsten und so weiter und so fort. Ne? Und für zukünftige IT-Beschaffungen, an welcher Stelle siehst du Weiterentwicklungsbedarf? So, was kann noch verbessert werden?
Ich habe einfach für mich so, ich sag mal, so eine Checkliste an Punkten, die ich halt berücksichtigen muss. Also das habe ich für die verschiedenen Gremien oder Personalvertretungen, die halt immer wieder im Projekt auftauchen. Also es ist ja einmal die Schwerbehindertenvertretung, aber auch zum Beispiel, wenn es so Richtung Arbeitsschutz oder sowas geht. Also dass ich halt immer so ein bisschen weiß, was sind da so die Punkte, an die ich eigentlich jedes Mal denken muss. Mhm. Und wenn ich was rausfinde oder eine Erfahrung mache, daran muss ich beim nächsten Mal denken, dann kommt das damit in die Liste und dann wird es das nächste Mal mit berücksichtigt oder mit hinterfragt. Und da ist es auch so, dass wir bei uns im NDR halt auch, wir haben eine zentrale Stelle für Mitbestimmungskoordination und über die wird das auch gut konsolidiert, muss ich sagen. Also dass man auch eine Stelle hat, über die da so ein Austausch stattfinden kann und auch von anderen Projekten da lernen kann. Also das ist wirklich auch eine gute Herangehensweise. Also weil man ist ja auch nicht nur mit seinen eigenen Erfahrungen da, sondern hat ja auch noch KollegInnen, die gleichen Jobs machen und dann ist es immer gut, sich da auch noch auszutauschen.
Das höre ich da ganz doll raus, dass Kommunikation einfach ein ganz, ganz, ganz wichtiger Aspekt ist dabei. Ja, du sprichst mit der Schwerbehindertenvertretung, du sprichst mit den internen Koordinatorinnen, Koordinatoren und so weiter. Und gibt es zum Beispiel in Bezug auf die Kommunikation mit den Dienstleistern irgendeinen Aspekt, wo du dir wünschen würdest, den, sag mal, nicht unbedingt zu formalisieren, aber gibt es da möglicherweise so Bedarf aus deiner Sicht, was sich in Zukunft ändern sollte oder was besser laufen sollte?
Ja, also es wäre natürlich wünschenswert, wenn das Thema von vornherein von den Dienstleistern schon so mitgedacht oder mitgetragen wird. Also dass man es nicht so einfordern kann und vielleicht nicht so die Befürchtung haben muss, wenn ich das jetzt im Leistungsverzeichnis ein bisschen zu scharf formuliere, nachher bewirbt sich keine Firma oder so.
Ja,
oder, verstehe. Ach, das lohnt nicht, ich bewerbe mich gar nicht, die Ausschreibung gewinnen wir eh nicht. Und Aber die Anforderungen sind ja nicht aus der Luft gegriffen, sondern die müssen halt mehr umgesetzt werden oder Anwendung finden. Und dann ist es halt wichtig, dass auch seitens der Dienstleister einfach, dass diesen Stellenwert halt schon mehr bekommt, finde ich.
Jetzt noch als letzte Frage. Gibt es ein Praxisbeispiel, das besonders gut zeigt, wie barrierefreie IT-Beschaffung gelingen kann oder auch eben, woran sie scheitert?
Zum Scheitern ist ja eigentlich so, dass, was ich schon sagte, wenn man es halt ignoriert einfach lange, dann ist es ziemlich sicher, dass man da scheitert, weil halt die Gremien das nachfragen werden, wenn man Software entwickelt oder beschafft. Und jetzt bei einem Praxisbeispiel, was wirklich gut gelaufen ist und in dem wir beide auch dann ja zusammengearbeitet haben später, das war ein Projekt im Social-Media-Bereich bei der Tagesschau und das hatten wir halt die Normen und Kriterien für die Barrierefreiheit halt im Leistungsverzeichnis halt komplett drin, auch als A-Kriterien. Mhm. Und der Bieter, der die Ausschreibung gewonnen hat, hat das Thema auch von Anfang an so als selbstverständlich genommen. Also, und das gehörte halt im Design. Also wir haben, es war auch ein etwas längeres Projekt, weißt du noch?
von meinem Anfang bis ganz zum Ende waren das, glaube ich, 1,5 Jahre, ne?
Ja, wir haben ja vorher schon ein bisschen rumgepuzzelt und gerade diese Erstellung der Mockups und so von dem System, bevor überhaupt programmiert wurde, da hat die Firma halt auch schon drauf geachtet, also das möglichst an diesen Standards halt aufzubauen. Also es wurde jetzt nicht gleich schon der wilde Fuchsbau-Design so, ne? Dann ist es halt so, das war der Bereich mit den Mockups und mit dem Design und dann war es halt auch im Entwicklungsprozess selber, haben wir es halt immer wieder hochgeholt und immer wieder gesagt, so, ja, wir müssen jetzt die Seiten nicht alle unterschiedlich machen, sondern lass uns dann eine ähnliche Struktur nehmen und dass man das halt so berücksichtigt. Ja, und als es dann Richtung der Tests auch ging und du dann auch dazu kamst, dass wir halt gewisse Testpakete schon mal vorab gemacht haben oder schon mal kleine Tests, so du ja schon mal absolviert hast, oder gröbere Tests, und dass man den Korrekturaufwand so ein bisschen entzerren konnte und dann der finale Test wirklich gut bestanden werden konnte.
Das lief dann richtig positiv, genau.
Ja. Und da war es halt ja auch noch gut, dass der Entwickler, also der dort bei der Firma war zum Accessibility, dass der auch wirklich sehr gutes Know-how hatte, wie ich das so raushören konnte in euren Gesprächen noch.
Ja, ich drück's mal lockerer aus. Der hatte richtig Bock auf das Thema. Also dem hat das richtig Spaß gemacht und der hat richtig gemerkt, hey, ich programmiere hier nicht nur, sondern ich mache auch noch was Sinnvolles, ich helfe Menschen.
Ja.
Und das kam rüber dabei und das fand ich besonders schön. Und mir hat einfach insgesamt die Kommunikation unheimlich gut gefallen. Mhm. Es ist alles sehr transparent, es gab niemanden, der jetzt anderen irgendwie Vorwürfe machte oder sowas, sondern es war einfach so eine durchgehend konstruktive Atmosphäre, in der das Ganze passiert ist. So, das hat mir besonders gut gefallen darin.
Ja, super. Ja, fand ich halt auch. Und also das ist natürlich auch was, wenn man so als Projektmanager in so einem Projekt ist, wo man versucht, darauf hinzuwirken und da hat es anscheinend gut geklappt.
Das hat es. Okay, damit wären wir schon am Ende. Ganz, ganz herzlichen Dank, Steffi, für das echt super interessante und nette Interview. Vielen Dank.
Ja, also ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich hier dabei sein konnte und höre mir eure Reihe ja auch an mit dem Podcast und verfolge eure Inhalte im Projekt Wert IT. Insofern, wir werden uns bestimmt nochmal wieder hören.
Okay, super. Vielen Dank.
Dankeschön.
Werte und Wandel. Der Podcast der Inklusion in der Informationstechnologie in den Mittelpunkt stellt. Gemeinsam beleuchten wir, wie Unternehmen durch Inklusion nicht nur soziale Verantwortung übernehmen, sondern auch zukunftssicher und erfolgreich agieren können. Lassen Sie sich inspirieren von spannenden Gesprächen, Expertinneninterviews und praxisnahen Einblicken. Ein Podcast des Projekts Werte IT, gefördert vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales, unter der Federführung des Blinden- und Sehbehindertenvereins Hamburg e.V., wissenschaftlich begleitet von der Universität Siegen.